Meine Damen und Herren, Sie haben die Erklärung der Bundesregierung gehört. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Herr Dr. Barzel.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Heute jährt sich ein für alle Deutschen nach wie vor wichtiges Ereignis. Am 18. Januar 1871 wurde das Deutsche Reich gegründet. Und das ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Vergangenheit, sondern auch unter dem der Zukunft wichtig. Heute hörten wir eine Regierungserklärung, die mit keinem Wort dieses Tages gedachte. Und auch wer diese Terminplanung oder diese Unterlassung als ein Zufall oder als Flüchtigkeit entschuldigt, wird dies doch gleichwohl als ein Zeichen bedrückender Geschichtslosigkeit empfinden. Meine Damen und Herren, dabei wäre es sehr wohl angebracht, gerade im Hinblick auf das, was der Bundeskanzler in einer sehr verkürzten Form über den Zusammenhang von Frieden und Nation gesagt hat, jedoch noch einmal, und ich möchte dieses Zitat erneut in die Debatte einbeziehen, weil wir es für wichtig halten, an diese Sätze des Kanzlers Bismarck zu erinnern. Ich möchte folgendes Zitat hier verlesen. Ich habe, sagt er, stets den Eindruck des Unnatürlichen von der Tatsache gehabt, dass die Grenze zwischen den niedersächsischen Altmärkern bei Salzwedel, von dem kurbraunschweigischen Niedersachsen bei Lüchow und Moor und Heide, dem Auge unverkennbar trennt, dort den zu beiden Seiten plattdeutsch redenden Niedersachsen als zwei verschiedene, einander unter Umständen feindliche, völkerrechtliche Gebilde verweisen will, deren eines von Berlin und das andere früher von London und später von Hannover regiert wurde, und das friedliche und gleichartige, im Konnubium verkehrende Bauern dieser Gegend, der eine für welfisch-habsburgische, der andere für hohenzollerische Interessen aufeinander schießen soll. So dies Zitat. In diesem Zitat kommt doch als ein bleibendes Element jeder auf eine europäische Friedensordnung gerichteten deutschen Politik das Friedensmotiv der deutschen Einheit klar zum Ausdruck. Und ich meine, allein dieser Bezug ist ein Anlass, heute, wo ja angeblich die Lage der Nation im gespaltenen Deutschland in der Regierungserklärung einbezogen sein sollte, darüber nachzudenken. Wir haben doch, Herr Bundeskanzler, die Väter der Verfassung, unterstützt von Historikern und Juristen, darum gekämpft, wirksam festzuhalten, dass das Deutsche Reich in der Niederlage Hitlers nicht untergegangen ist. Dass dieses Reich fortbestehe, dass diese Bundesrepublik Deutschland im Interesse der Einheit der Rechtsnachfolger dieses Deutschen Reiches sei. Diesen Tatbestand hat unser höchstes Gericht bestätigt. Und die deutsche Politik sah in dem Fortbestand des Reiches einen für die Zukunft so hohen Wert, dass die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel viele, viele Milliarden deutsche Mark für die Wiedergutmachung von Schäden geleistet hat, welche das Deutsche Reich unter Hitler anderen zugefügt hatte. Das Ganze, und das ist eben an diesem Tag festzuhalten, war Bestandteil einer Politik, welche die Einheit wahrte, indem sie mit Erfolg die deutsche Frage in der Substanz offen hielt. Das war eine Politik, die für viele draußen nicht bequem war. Aber so meinen wir, wer moralisch, politisch und historisch verpflichtet ist, die Menschenrechte von 17 Millionen Deutschen einzufordern, der kann nicht immer bequem sein. Und wer aufhört, diese Rechte einzufordern, wird sie hier im freien Teil Deutschlands verspielen. Wer aufhört, Unrecht und Unfreiheit beim Namen zu nennen, wird Recht und Freiheit hier nicht bewahren. Dem Frieden dient das nichts, denn Frieden ist eine Sache der Menschenrechte. Und mit keinem Wort in dieser Regierungserklärung Bezug genommen, was doch wichtig gewesen wäre zu Beginn dieses 7. Bundestages, Bezug genommen worden auf die völkerrechtlich relevante gemeinsame Entschließung des letzten Bundestages vom 17. Mai. Wir haben sie damals beinahe einstimmig angenommen. Und es wäre doch gut gewesen, Herr Bundeskanzler, zunächst einmal jene Gemeinsamkeiten festzuhalten, über die wir uns bereits verständigen konnten. Vergleichen wir nämlich den deutschlandpolitischen Teil Ihrer Regierungserklärung zum Beispiel mit dem letzten NATO-Kommuniqué oder mit dieser gemeinsamen Entschließung, wo doch sehr präzise die Rede ist von Deutschland, von dem einen deutschen Volk, von der fehlenden Einheit, dem Selbstbestimmungsrecht und dem Friedensvertrag, so müssen wir diesen Teil der Regierungserklärung als unzureichend qualifizieren. Stattdessen spricht die Regierung von den beiden deutschen Staaten und nicht mehr wie noch anlässlich der Verabschiedung des Verkehrsvertrages gemeinsam verabredet von den beiden Staaten in Deutschland. Und dies ist doch eine Aussage von hohem Wert für den, der an der Einheit der Nation nicht nur im Wort festzuhalten die Absicht hat. Aber, meine Kolleginnen und Kollegen, man wird uns wohl dann entgegenhalten. Kann nicht die Einheit der Nation weit besser dadurch gewahrt werden, dass man lebendige Kontakte hin und her ermöglicht? Nun, uns braucht keiner zu belehren über Freizügigkeit für Menschen, Informationen und Meinungen als einen Maßstab für Entspannung und als eine Möglichkeit, die Wirklichkeit der Nation lebendig zu halten. Das ist ja unsere eigene Politik und wir haben dazu unseren konkreten Stufenplan vorgelegt. Aber es ist doch leider wahr, dass es der Ostpolitik der Bundesregierung eben nicht gelungen ist, diese Freizügigkeit herzustellen. Wir stimmen dem Gedanken zu, dass durch mehr Freizügigkeit die Zusammengehörigkeit der Nation und der Wille, ein Volk zu bleiben, in praktischer Weise lebendig erhalten werden kann. Aber was ist erreicht? Es ist erreicht, dass zum Beispiel früher entstandene Verwandtschaften zu einer Einladung führen können und damit zu einer Begegnung. Aber es ist nicht erreicht, dass sich zum Beispiel junge Menschen hin und her begegnen können, um neue Verwandtschaften zu begründen. Und das alleine würde doch für die Zukunft die Einheit der Nation eine lebendige Wirklichkeit werden lassen. Für die Zukunft wird dieser Zusammenhang nicht stärker. Dieses Rinnsal an Freizügigkeit, das nur in eine Richtung fließt, kann zudem noch durch Manipulationen der anderen Seite jederzeit wieder abgeschnitten werden. So haben wir für die Zukunft also nicht die lebendige Nation, die sich manche als Ergebnis dieser Politik erhofften. Und der Bundeskanzler selbst hat diesen unseren Einwand eben bestätigt, indem er davon sprach, Familien und Freunde aus alten Tagen, so seine Worte, fänden wieder zusammen. Was wird auf diesem Wege sein in 10 und in 20 Jahren, wenn aus diesen alten Tagen diese Gründe für das Zusammenfinden nicht mehr bestehen? Dabei, Herr Bundeskanzler, war an diesem Punkt die deutsche Politik nicht nur der Unterstützung der Opposition sicher, sondern auch der nachdrücklichen Hilfe aller NATO-Staaten. Die letzten Kommuniqués der NATO betonten seit vielen Jahren die Freizügigkeit als Inhalt und Maßstab wirksamer Entspannung zwischen Ost und West. Die Koalition hat dies beides nicht genutzt. Und ich muss leider hinzufügen, der deutsche Vertreter in Helsinki hat am 29. November 1972 anlässlich der Vorbereitung der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit peinlicher Zaghaftigkeit dieses Thema eher als einen Merkposten, denn als zentrale Forderung einer freiheitlichen und realen Entspannungspolitik behandelt. Und die Regierungspolitik dazu, Erklärung dazu war eben mehr als dürftig. Wir vermissen auch, Herr Bundeskanzler, jedwesen Hinweis, dass Sie entschlossen sind, die Ihnen gegebenen Zusagen auf dem humanitären Gebiet einzufordern. Denn sie werden doch nicht alle sämtlich so eingehalten, wie sie uns hier mitgeteilt worden sind. Wir sehen, und das sollte debattiert werden, dass kurz vor der Bundestagswahl sich zum Beispiel die Zahl der Umsiedler aus der Sowjetunion erhöhte und nun ist diese Zahl rapide gesunken. Und immerhin darf nicht in Vergessenheit geraten, dass vor und ohne die Verträge, also von 55 bis 70, 22.568 Menschen aus der Sowjetunion kamen. Dasselbe gilt für Polen. Die Zahl der Umsiedler verringerte sich 72 gegenüber 71. Und dies ging fast um die Hälfte zurück. Und es ließe auch über die Zahlen aus der DDR sich hier vieles sagen. Inzwischen aber sehen wir, dass die Behörden der DDR, die durch den Verkehrsvertrag, dem wir zugestimmt haben, verabredeten Reise- und Besuchsmöglichkeiten durch Druck und durch Drohung einengen, manipulieren, ja verhindern. Wann und wie werden Sie das, Herr Bundeskanzler, in Ordnung bringen, damit diese Buchstaben so erfüllt werden, wie sie hier im Hause vorgetragen wurden? Die Regierung und auch Sie selbst, Herr Bundeskanzler, haben vor dieser Debatte mitteilen lassen, Ihre Regierungserklärung wird jetzt zugleich die Lage der Nation behandeln. Nun, es ist die Pflicht der Bundesregierung, einem Parlamentsauftrag entsprechend über die Lage der Nation im gespaltenen Deutschland zu berichten, so der Auftrag an die Regierung. Und schon 71 haben Sie dem nicht entsprochen, indem Sie lediglich einen Bericht zur Lage der Nation vorlegen. Seither haben wir immer wieder gerügt, dass die Mitteilungen über die Zahl der an der innerdeutschen Grenze Ermordeten, über die Fluchtversuche ebenso wenig machten wie über die innere Lage und die menschenrechtswidrige Situation der Menschen in der DDR. Und auch Ihre heutige Regierungserklärung schweigt sich entgegen den öffentlichen Ankündigungen über die Wirklichkeit in der DDR aus und verzichtet darauf, den schuldigen Bericht über die Lage der Nation im gespaltenen Deutschland hier einzubeziehen. Wie ist es dort? Die Frage muss man doch stellen und auch beantworten durch die Regierung. Mit der Freiheit der Berufswahl, der Freiheit der Information, der Meinung, des Reisens. Wie ist es dort mit Mitbestimmung, Schülermitverantwortung, mit Betriebsräten? Wie mit der Transparenz gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse? Wie etwa mit Vermögensbildung, mit Renten, mit Wohnungen? Warum schweigt Ihre Regierung dazu, Herr Bundeskanzler? So haben Sie meinen Vorwurf erhoben vor dieser Debatte erhärtet. Diese Bundesregierung hält dem Parlament pflichtwidrig den Bericht zur Lage der Nation im gespaltenen Deutschland vor. Und dadurch, Herr Bundeskanzler, kann ich Ihnen den Vorwurf nicht ersparen und er wird nicht gemildert durch Ihre Ankündigung, künftig jedes Jahr über den Stand der Beziehungen zwischen den Regierungen zu berichten. Dadurch tragen Sie dazu bei, indem Sie das unterlassen, dazu tun, was drüben wirklich ist, dass die fundamentalen Unterschiede verwischt werden und die Wertvorstellungen unserer freiheitlichen Ordnung hier im Bewusstsein vieler an Strahlkraft verlieren. Meine Damen und Herren, am Beginn dieser Politik stand die von dem jetzigen Minister Bayer begründete Forderung von einem Wandel durch Annäherung. Als man danach fragte, was dies heiße, hieß es Wandel in der DDR durch Annäherung an die DDR. Besteht inzwischen nicht die Gefahr, dass daraus ein Wandel in der Bundesrepublik Deutschland wird? Wenn, was viele hoffen, dieses Ergebnis nicht gewollt ist, dann stellen sich doch doppelt deutlich folgende Fragen. Warum gab es zum Beispiel auf dem Landesparteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschland von Nordrhein-Westfalen Anträge, die darauf abzielen, unsere Heimatvertriebenen und geflüchteten Mitbürger zu diskreditieren? Anträge, nach denen Steuergelder nicht zur Pflege von Kultur und Heimat, sondern nach Wohlverhalten gegenüber der Politik der Bundesregierung verteilt werden sollen. Wir stehen, und dies muss hier gesagt werden, gerade jetzt zur Meinungsfreiheit und zur Koalitionsfreiheit auch unserer vertriebenen und geflüchteten Mitbürger, die wir nicht in eine isolierte Ecke abdrängen lassen wollen. Was sie erlebt haben, ist schlimm genug. Warum, Herr Bundeskanzler, geht die Frankfurter Allgemeine Zeitung Ihnen doch in der Ostpolitik sehr hilfreich und wohlgesonnen? Am 5. Januar 1973 in die Öffentlichkeit mit der Mitteilung, journalistische Arbeit über die DDR sei erschwert. Da heißt es, und ich zitiere dies, zumal Fritz Ulrich Fack mit seinem Namen dafür steht: Hier wird ein Stück jener Verstrickungen sichtbar, die sich als Ergebnis der forcierten Annäherungspolitik eingestellt haben. Das Wort vom Wandel durch Annäherung erfüllt sich auf unvorhergesehene Weise mit Sinn. Es gibt zahlreiche Indizien für diesen Wandel. Da sind die vielen Geheimstempel, die neuerdings in den Bonner Ministerien alle von drüben gemeldeten negativen Vorgänge versiegeln. Das Taschenbuch über die DDR erscheint nicht mehr. Alles keine opportunen Themen mehr. Was es sonst noch an öffentlich verbreiteter Beschwichtigungspolitik gibt, kann der Staatsbürger in kurzen Abständen vor dem Fernsehschirm verfolgen, wenn die Rede auf die jeweils neuesten DDR-Schikanen kommt und ein Regierungsmann sich dazu äußert. Da mischen sich Bedauern, Entschuldigung und stilles Verständnis für die wie immer schwierige innenpolitische Lage der SED zu einem ungenießbaren Informationsbrei. Ende des Zitats. Diese Zeitung hat deshalb wohl recht, wenn sie daran die Frage knüpft, wird hier eine Latte im Gartenzaun morsch? Und wenn wir dies Ganze im Zusammenhang sehen, ist dies wohl mehr als eine Latte. Unsere Regierungspolitik von 1949 bis 1969 galt die politische Freiheit auch in diesen Fragen als oberstes Prinzip. Das machte uns selbst die getarnte Form der Anerkennung der DDR unmöglich. Die politische Freiheit, und dies eine Antwort auf Ihre Bemerkung zur Nation, Herr Bundeskanzler, ist für uns die unabdingbare Voraussetzung nationalstaatlicher Einheit. Daran werden wir festhalten, auch wenn etwa irgendwann mit Schalmeientönen der Einheit Konföderationspläne lanciert werden sollten, die nur zur Unfreiheit führen könnten. Von Deutschland, so meinen wir, darf nicht nochmals der Geist der Unfreiheit und des Unrechtes ausgehen. Wir haben nicht vergessen, dass im Laufe des Zweiten Weltkrieges vom Westen her immer wieder betont wurde, dass eine freiheitlich-demokratische Ordnung in Deutschland eine wesentliche Voraussetzung des Friedens in der Welt sei. Wir haben von Anfang an daran geglaubt und wir glauben daran. Und die Union hat ihre Strategie des Friedens darauf ausgerichtet. Wir glauben daran, obwohl das zurzeit selbst im Westen nicht überall und jeden Tag Mode ist. Denn unser Ja zu Freiheit und zum Westen ist eben weder zeitweilig noch opportunistisch. Ich wünsche nur, dass alle, die nun Wettläufe nach Ost-Berlin antreten, dies eben auch nicht vergessen bei ihrer Überprüfung, nämlich die frühere, uns mitgeteilte moralische und historische Kategorie des Friedens, dass eine freiheitlich-demokratische Ordnung in Deutschland eine wesentliche Voraussetzung des Friedens in der Welt sein.